Herzlich willkommen bei Sportarchiv. Mein Name ist Tim.
Und mein Name ist Stefan.
Nachdem wir ja zuletzt von dir etwas über Eishockey gehört haben,
ja,
kehren wir jetzt zum Thema Football zurück. Da haben wir ja schon länger nichts mehr gemacht.
Sehr gut. Bin gespannt, wen oder was du da ausgewählt hast.
Ja, wir werden gar nicht so weit zurückgehen in die Vergangenheit. Ich glaube, viele werden sich noch dran erinnern, die Football-Fans sind, denn wir sprechen heute über den Sheriff, über Peyton Manning.
Das klingt hervorragend. Bin sehr gespannt, weil ich kenne den, aber wahrscheinlich kenne ich ganz wenige Details, mit denen du gleich aufwarten wirst. Ich bin jedenfalls sehr gespannt und ja, lehne mich kurz zurück.
Ja, dann fangen wir mal ganz vorne in der Geschichte an, denn der Peyton Manning, der ist Teil einer Dynasty, sozusagen den Kennedys des Footballs. Jedenfalls in den Südstaaten der USA sind die eine ganz besondere Sportfamilie.
Mhm.
Du wirst es wahrscheinlich wissen, denn schon sein Vater war Quarterback.
Archie.
Genau, Archie Manning. Nicht so sehr erfolgreich, aber doch ein ziemlicher Star in den Südstaaten, in New Orleans, in Louisiana.
Ja, stimmt, da war irgendwie immer das Wort Saints bei mir im Hinterkopf, aber ich wüsste tatsächlich noch nicht mal genau, wann der wie wo gespielt hat.
Der hat gespielt von 71 bis 84.
Kurz bevor ich mich echt begann, dafür zu interessieren.
Ja, und der war sogar schon im College extrem erfolgreich. Der war bei der Ole Miss, den Rebels. Da war der, das ist ja sozusagen ein legendärer Quarterback-Star.
Ja.
Und der war der zweite Pick im Draft 71. Also schon sehr lange her, aber der war halt ein großes Vorbild. Und der kommt auch schon, wie die ganze Familie Manning, aus Mississippi. Denn schon dessen Vater, der ist da aufgewachsen, der hatte einen Landmaschinenhandel.
Ah, passt ja in die Gegend.
Vielleicht. Ja. Und der Archie Manning, der heiratet dann die Mutter von Peyton, die Olivia. Und auch die kommt aus sehr reichem Haus. War schon sehr gewohnt, einen hohen Lebensstandard zu haben.
Ja.
Also im Grunde wächst jetzt der Peyton zunächst mit seinem älteren Bruder Cooper in einem Umfeld auf, wo man jetzt nicht unbedingt erwarten würde, dass die vielleicht auch so den Ehrgeiz haben, es bis ganz nach oben zu schaffen.
Ach, weil zu verwöhnt, meinst du, ne?
Ja, also die kommen aus sehr reichem Hause jetzt quasi. Also die hatten dann natürlich dann, ihr Vater war ja schon ein Star und ihre Mutter kommt aus reichem Haus.
Mhm.
Das ist jetzt nicht so die typische Geschichte, wie wir sie sonst im Football schon mal gehabt haben, ne? Dass jemand sich so nach oben kämpfen muss.
Naja, voller Ehrgeiz und vielleicht hätte man vermuten können, haben die gar nicht, aber weit gefehlt wohl.
Ja, denn alle Söhne vom Archie Manning, auch der Cooper, der Peyton und später dann der Eli, das sind echte Sportskanonen und die leben für den Sport. So entwickelt sich dann halt auch der Peyton zu dem Footballstar, der er später dann wird. Und der Vater war halt für den Peyton auch der Held, also dem wollte er auch nacheifern.
Mhm.
Und was ihn auch sehr geprägt hat, ist natürlich, wie es mit dem Vater so voranging. Denn der Vater hatte so ein bisschen auch so das Image des Loser-Quarterback. Er selber ein super Spieler, aber er hat nichts gewonnen. Also der war kein Mal in den Playoffs, hat natürlich auch nicht den Super Bowl gewonnen. Aber der hat halt immer zu dem Team gehalten oder zu der Franchise gehalten. Und da waren echt teilweise ganz schwache Mannschaften. Und der musste unheimlich viel einstecken. Der hat mehr als 3000 Sacks kassiert in seiner Karriere.
Wie viel?
3000.
Geht das überhaupt? Oh Gott. Klingt wie so ein Fantasy-Zahl.
Mit allem, mit College und...
Also, okay.
Er musste halt wahnsinnig viel einstecken und die Kinder haben dann ja auch schon früh miterlebt. Also die waren dann noch relativ klein, als er gespielt hat. Aber natürlich, wie es ihm auch zu schaffen gemacht hat. Und er hatte später dann auch schwere Verletzungen.
Ja.
Und die eiferten ihm natürlich nach. Und der Peyton, der hatte dann den besonderen Ehrgeiz, der genoss es halt mit seinem Vater dann auch, wenn der so Videostudium machte, schon so in den 80ern. Dabei zu sein, sich das alles anzugucken und der richtete quasi sein ganzes Leben auf den Football aus.
Klingt schon mehr als ehrgeizig.
Ja, und das führte auch so ein bisschen dazu, dass er so ein paar soziale Probleme bekam, so mit anderen Kindern, mit anderen Jugendlichen, auch mit seinem Bruder Cooper. Denn der war ein sehr guter Receiver und das passte jetzt dann natürlich. Ne? Die waren nur 2 Jahre auseinander, ne? Die haben immer zusammen gespielt und die waren aufeinander eingestellt. Aber der Ehrgeiz von Peyton, der war halt besonders groß. Und schon in den Kinderligen, da hat der Baseball gespielt, da war er halt über ehrgeizig, der kommandierte die anderen Mitspieler rum. Und gerade auch im Basketball legt er sich auch gerne mal mit den Trainern an. Also sein ganzes war alles auf Sport ausgerichtet. Der Vater fand das gar nicht so gut. Der Archie wollte nämlich gar nicht, dass die unbedingt Profisportler werden. Und der förderte das auch nicht so besonders, sondern der sagte dann eher zu ihm, er müsse erstmal seine Einstellung ändern, bevor er jetzt hier irgendwie Football spielt.
Ja, inwiefern? Was meinte er denn damit?
Ja, dass er nicht dieses Aufmüpfige, ne? Dass er die anderen Spieler nicht fertig macht, wenn die Fehler machen und ähnliches. Der hatte auch so eine gewisse Arroganz oder der setzte voraus, dass sich alle sich so damit beschäftigen, wie er es tut. Und er kam nicht so gut damit klar, wenn es mal schlecht lief.
Also wollte ich ein bisschen mehr ins Team einfügen.
Ja, er hat dann ja auch gesagt, das ist nur ein Spiel, ne? Aber für den Peyton war das schon in der Kinderliga.
Mehr als ein Spiel.
Ne? Der wusste direkt, wo er hin will.
Wo wollte er denn hin? In die NFL?
Natürlich.
Dachte erstmal aufs College und da Quarterback werden.
Er hatte von Anfang an das Ziel, das, was seinem Vater verwehrt geblieben ist, nämlich die Anerkennung, die Titel, dass er die holt. Er wollte dann auf jeden Fall schon als Kind natürlich auch Football spielen. Und genau wie sein größerer Bruder. Aber der Vater hat das verboten. Die durften erst ab der 7. Klasse, so ungefähr, in dem Alter, durften die anfangen, Football zu spielen, weil die Eltern das für zu gefährlich hielten.
Das ist auch eine interessante Aussage. Andererseits, er weiß ja genau, wie es abgeht beim Football, der Vater, ne?
Ja, es ging auch so ein bisschen darum, er wollte ja eigentlich glückliche, gute Kinder haben und er wollte das jetzt nicht unbedingt fördern, dass sie von klein an jetzt in diese Football-Sparte gedrückt werden. Natürlich auch sein Ruf natürlich, dass das seine Kinder sind, ne? Das hätte das dann Ganze auch nochmal befeuert oder die hätten dann so im Fokus gestanden, das wollte
er. Ja, wahrscheinlich vielleicht auch eine ungerechte Erwartungshaltung an die beiden Kinder. Sehr, sehr oft klappt das nicht, ne? Dass die Kinder auch nur annähernd so überragend werden wie die Väter. Denkt er an die Söhne von Franz Beckenbauer so als direktes Beispiel. Die haben ja niemals annähernd das erreichen können.
Ja, und das war halt auch seine Befürchtung, dass die auch überfordert. Aber gerade der Peyton und der Cooper als großer Bruder, die hatten zum einen so eine Symbiose, natürlich auch viel Rivalität und die prügelten sich auch schon mal. Aber die waren ein super Team. Gerade später kam dann ja auch noch der Eli dazu, der wurde dann auch gnadenlos so als Wurfobjekt oder so als, auf den wurden die Bälle gefeuert, der musste die dann auch schon fangen. Die spielten dann quasi schon zu dritt oder zu viert mit dem Vater im Garten.
Klingt irgendwie gut, aber auch sehr festgelegt schon, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall schon ein Problem gewesen, was die Eltern erkannt haben. Aber keiner von den Kindern hat sich abhalten lassen. Was dann auch die Folge war, dass der Eli schon als ganz kleines Kind natürlich auch so angefixt wurde. Ne, da hatten sie zumindest die Hoffnung, dass der Jüngste wenigstens mal was anderes macht. Aber den haben die Jungs sofort vereinnahmt. Der Eli konnte dann schon als kleines Kind alle NFL-Teams und alle Zigarettenmarken der Sponsoren aufzählen und all sowas. Ne? Und der wurde da halt voll in Beschlag genommen. Aber über den Eli werde ich heute wenig erzählen, denn das wird nochmal eine eigene Folge werden, weil der ja mit den New York Giants auch 2 Titel holt.
Genau.
Aber den wollen wir heute mal so ein bisschen außen vor lassen.
Fängst mit dem Peyton an, ne?
Genau, wir fangen heute mit dem Peyton an und auch für den spielt vor allem der große Bruder Cooper eine große Rolle. Denn als der Peyton auf die High School kommt, ist der Cooper ja schon 2 Jahre da. Der ist da schon so ein super Sportler und Receiver. Und der Peyton wurde dann auch schon sehr früh im 2. Jahr der Quarterback, sodass er noch 1 Jahr mit seinem Bruder zusammenspielen konnte.
Ah, ist ja vielleicht auch so ein Ansporn für ihn.
Auf jeden Fall. Ja, und es zeigte sich halt ganz schnell, dass die wie so ein Traumpaar sind. Ne? Die erzielten dann wahnsinnige Yards, zig Touchdowns, die sie erzielten. Der Peyton wusste quasi schon blind, wo der Cooper hinlaufen wird. Ne? Und das war gerade so in der Highschool natürlich ein riesen Vorteil für die beiden, dass die so perfekt eingespielt waren. Ja, trotzdem gab es auch in der Highschool dann wieder ein bisschen Probleme, denn der Peyton, der konnte seinen Ehrgeiz nicht immer so unter Kontrolle bringen, wie sein Vater es gerne gehabt hätte. Und der Vater hat dann später in einem Interview mal gesagt, der Peyton, der konnte schon mal so ein richtiger Arsch sein und da musste er auch total streng sein mit ihm, weil ihm immer wieder dieser Über-Ehrgeiz packte. Und er hat dann schon mal seinen eigenen Bruder dann zur Sau gemacht vor der Mannschaft. Das kam dann natürlich nicht so gut an. Ja, was den Peyton allerdings dann wieder runtergebracht hat oder ihn verändert hat, war die Tatsache, dass sein Bruder Cooper kein Football mehr spielen konnte.
Wie kam es denn dazu?
Kurze Zeit später, nachdem der Cooper ans College wechselt, erleidet der eine Spinalkanalstenose, so heißt das, eine Verengung der Wirbelsäule.
Ach, das ist, das muss ich direkt an, sorry, als Exkurs, ganz einen Satz nur an David Wright denken von den New York Mets. Der musste seine Karriere auch beenden dann letztlich. Tückisch.
Ja, sehr schlimm. Gerade so als Receiver konnte er dann nicht mehr spielen, weil jeder Hit hätte ihn da schwer verletzen können. Da war der Peyton natürlich total am Boden zerstört. Es gibt so eine Geschichte, dass sein Bruder ihm einen Brief geschrieben hat. Und da hat sein Bruder ihm aufgeschrieben, ich möchte meinen Traum vom Football durch dich weiterleben, auch wenn ich nicht mehr selber spielen kann.
Sehr emotional.
Ja, das muss ihn tief getroffen haben und aus seiner Loyalität zu seinem Bruder hat er dann auch seine Trikotnummer geändert, denn er wechselt die dann zu der Nummer 18, die der Cooper an der Highschool hatte. Vorher hatte er so im Andenken an seinen Vater die Nummer 14. Ja, in der Highschool wird er dann halt auch richtig erfolgreich, sodass er der meistgejagte Highschool-Spieler sozusagen ist, denn der schafft über 7000 Passing Yards, 92 Touchdowns, der wird 93 zum Spieler des Jahres ernannt, der Gatorade National Player of the Year. Alle Colleges wollten ihn jetzt natürlich haben. Alle sind jetzt davon ausgegangen in Mississippi, dass er natürlich wie sein Vater zur Old Miss geht.
Er hätte nahegelegen.
Aber dazu wird es nicht kommen, denn der Peyton wollte jetzt nicht unbedingt, dass alles immer mit seinem Vater verglichen wird.
Ja.
Und er hatte auch das Gefühl, dass er bei der University of Tennessee besser untergebracht ist. Die haben sich halt am besten beworben, beziehungsweise da hatte er das Gefühl, da ist so, wie er spielt, am besten aufgehoben.
Sehr, sehr intelligent. Finde ich, und sehr reif. Die.
Ja, sollte man meinen. Die Fans in Mississippi fanden das überhaupt nicht so. Und da zeigt sich natürlich jetzt auch mal wieder, wie bedeutsam der College Football ist. Es ging dann so weit, dass sein Vater dann Nachrichten gekriegt hat, er möge bitte an der Tankstelle, wo er immer tankt, nicht mehr tanken kommen.
Was? Das ist nicht wahr jetzt.
Also wenn er nicht mehr seinen Sohn dazu bringen kann, für die eigene Uni zu spielen, ne, dann hätten die halt da alle ein Problem damit.
Krass, die auch auf diesen College-Football abfahren, was das für eine Bedeutung hat.
Ja, trotzdem, der Peyton hat das durchgezogen und sein Vater hat das auch total unterstützt, weil er wollte ihn überhaupt zu nichts drängen und fand das eigentlich sogar sehr gut, dass er da nicht hingeht. Natürlich war er ja immer noch, das war ja seine Uni, aber er wollte für seinen Sohn natürlich eben, dass der am wenigsten Druck hat. Was sich da schon von Anfang an zeigt, ist eine ganz extreme Arbeitsmoral, die der hat. Sein ganzes Leben, schon in der Highschool, aber auch im College, ordnet er dem Football unter. Das war seinem Vater eigentlich schon zu viel. Der hat ihm dann immer gesagt, pass mal auf, ne, du spielst, heute wird nichts geguckt, du kümmerst dich nicht, du musst mal raus, geh mal ein trinken oder triff dich mit Freunden, mit Mädchen. Das wollte der aber nicht so wirklich. Also er war da ein bisschen so wie so ein Einsiedler. Natürlich war er der Star an der Highschool, also ganz so schlimm war es jetzt nicht. Aber
aber sehr fokussiert klingt das.
Total. Und auf dem College hat er sofort Kontakt mit demjenigen aufgenommen, der das ganze Videomaterial hat. Der hat sich dann schon in seinem ersten Jahr, wo man üblicherweise im College nicht spielt, schon vor der Saison alle Videos aller Gegner angeguckt. Also das hat die da sehr beeindruckt.
Wow.
Auch später ist er da so ganz akribisch gewesen, sich alles, jeden Spielzug zu merken. Der konnte später dann nach Jahren noch sagen, weißt du noch, vor 2 Jahren der Spielzug in dem und dem Spiel.
Wow.
So auf der Ebene läuft das oder lief das dann. Ja, in der ersten Saison sollte er also eigentlich gar nicht spielen. Aber wie das Schicksal so wollte, der Starting Quarterback, der erste verletzt sich und im vierten Spiel verletzt sich auch der zweite Quarterback und plötzlich ist Peyton Manning der Starter im College, schon im ersten Jahr.
Fügung fällt mir da noch so ein.
Das empfand er auch so, dazu muss man sagen, der ist sehr gläubig.
Ja.
Presbyterianer ist der, schon seit Kindertagen an, also auch, ne, da spielt das dann auch alles eine Rolle. Naja, seine College-Zeit ist sehr erfolgreich. So gewinnt er 39 Spiele in 4 Jahren bei 6 Niederlagen und bricht damit den SEC-Rekord. Im Jahr 95 wird man das drittbeste Team des Landes, auch 96 sehr erfolgreich, aber da ist vor allem entscheidend, dass er sich entscheidet, noch ein viertes Jahr am College zu machen. Er hätte die Chance gehabt, in den Draft zu gehen, hätte da sogar sehr gute Chancen, hat es allerdings deshalb nicht gemacht, weil die New York Jets das Team mit dem ersten Pick waren und er war sich wohl nicht sicher, dass sie ihn nehmen würden, obwohl er das sehr gerne wollte. aber die haben ihm nicht das Signal gegeben, dass sie ihn unbedingt haben wollten. Und er entscheidet sich dann zu einem vierten Jahr am College und diese Pressekonferenz war sehr emotional. Selbst die Journalisten brachen in Jubel aus, als er das verkündet. Und im Jahr 97 wird er nochmal stärker. Sie kommen sogar in den Rose Bowl, verlieren dort allerdings ganz knapp gegen die Washington State University. Nach seiner letzten Saison im College war er jetzt natürlich auch der große Favorit auf die Heisman Trophy. Aber an dem Abend, als die Heisman Trophy verliehen wird und der Peyton Manning war dabei, gab es eine sehr große Überraschung. Nicht er, sondern Charles Woodson wurde als Heisman Trophy Sieger ausgezeichnet. Mir sagte der nicht so viel, allerdings war er 18 Jahre in der NFL, spielte Cornerback und Safety bei den Oakland Raiders und den Packers, aber natürlich war er nie so ein großer Star wie Peyton Manning. Und viele in den Südstaaten, die haben da eine Verschwörung gewittert und meinten, das wäre nicht mit rechten Dingen zugegangen, weil der Peyton Manning war halt der große Favorit und Leistungsträger über die 4 Jahre. Er hätte es wahrscheinlich verdient gehabt, aber so ist es dann nicht gekommen. Und das Ganze hat ihm dann auch so ein bisschen zu schaffen gemacht.
Kann ich verstehen. Im Grunde war vermutlich mal sicher geglaubt, er gewinnt.
Ja, das hat er sicherlich geglaubt. So kommt er dann 1998 in den Draft. Und jetzt könnte man ja meinen, so viele Erfolge, wie er dann am College hat, dass er natürlich ganz klar der erste Pick würde. Aber auch da gab es auf einmal einen Konkurrenten.
Bin ich gespannt, wen?
Ein Ryan Lee. Ja, war mir jetzt auch nicht so ein großer Begriff.
Müsste einem das denn ein Begriff sein?
Ja, für Insider wahrscheinlich schon. Also der kommt natürlich auch in die NFL.
Ja.
Aber er wird da nicht sehr erfolgreich, denn nach seinem Draft wird er 3 Tage in Las Vegas feiern. Er bleibt dann 3 Jahre bei den Chargers und kurz danach ist er aus der NFL auch wieder verschwunden.
Washed out.
Aber zu der Zeit war er der große Star, weil er schon nach 2 Jahren vom College abging, ohne Abschluss. Und in den 2 Jahren war er der Shootingstar. Und der galt so als der gute Athlet. Also nicht nur, dass er einen guten Arm hatte, sondern der war auch so ein super Läufer, der war beweglich. Und das war ja der Manning tatsächlich eher nicht so. Ne? War ja ein klassischer Pocket Quarterback,
ja,
der nicht so sehr beweglich war.
Kein Scrambler. Aber das braucht man dann ja auch nicht, wenn man aus der Pocket so präzise und mit Wucht werfen kann.
Und da war halt die Diskussion und den ersten Pick in dem Draft hatten die Indianapolis Colts.
Ah ja, ja.
Derzeit eine ganz schlechte Franchise, nachdem sie ja aus Baltimore weg waren, die Colts.
Da waren sie ja sehr erfolgreich in Baltimore, um es nochmal gesagt zu haben.
Ja, da haben wir ja auch schon mal eine Folge gemacht,
ja,
über die Baltimore Colts und Johnny Unitas.
Ja, legendär.
Ja, aber die waren sich auch nicht ganz sicher und haben beide zu einem Workout eingeladen. Und dann stellte sich doch heraus, dass der Wurfarm von Peyton doch ein bisschen besser ist. Vor allem aber, dass der sich extrem gut vorbereitet hatte. Der hatte einen eigenen Fragenkatalog mitgebracht. Der kannte jeden Spieler, der kannte, wie die spielen, hatte er sich an Videos angeguckt. Auf jeden Fall wussten sie, dass der ja der Typ ist, den sie holen wollen. Da gibt es noch so eine Geschichte, die immer gerne erzählt wird. Da der General Manager, der Bill Polian, der hat dann mit ihm gesprochen, dann hätte der Peyton angeblich gesagt, wenn sie mich draften, verspreche ich ihnen, dass wir eine Meisterschaft gewinnen. Wenn sie mich nicht holen, verspreche ich, ich komme zurück und trete ihnen in den Arsch.
Sehr geile Aussage, das zeugt von Selbstbewusstsein.
Ob das wirklich so gewesen ist, aber es ist eine nette Geschichte.
Ja, es klingt auf jeden Fall Hammer.
Dementsprechend wurde der Peyton Manning der erste Pick im Draft. Und das ist ja auch schon mal für viele auch eine Belastung vielleicht, ja, aber in diesem Fall war es das tatsächlich nicht, sondern eher Ansporn. Der Peyton sollte dann bei den Indianapolis Colts quasi so eine neue Ära prägen und er sollte dann auch direkt der Rookie-Quarterback werden, der spielt.
Ja.
Und wie er das selber so beschreibt, war es wohl doch recht schwierig, der Übergang für ihn vom College zum Profi-Football. Und er hätte da eine Lektion in Demut gelernt.
Coole Aussage.
Ja, er hat nämlich in seinem ersten Jahr direkt mal 28 Interceptions geworfen.
Boah, das ist humbling, ja.
Auch ein Rekord für einen Rookie.
Den aber keiner haben
will. Ja, den will leider keiner haben. Ja, aber statt an diesen Fehlern jetzt irgendwie zu zerbrechen oder dass man ihn da auswechselt, hat man daran festgehalten, weil man auch erkannt hat, das Team ist einfach echt grottenschlecht, das um ihn herum war. Ja, und der Verein hat dann alles dran gesetzt, dass der Peyton sich da durchkämpft und eben jetzt nicht aufgibt, zweifelt an sich selber.
Denn die hatten ja Pläne mit ihm und mit dem Team, ne?
Ja, und es sollte sich dann auch direkt im zweiten Jahr 1999 dann zeigen, dass es direkt bergauf geht. 13 Siege, 3 Niederlagen nur und der erste Division-Titel seit 87, also für die Colts ein großer Erfolg. Man sah, es geht voran. Es
wird schon gefeiert dann, ne?
Ja, auf jeden Fall, ne? Ich meine, dass man dann in die Playoffs kommt, ne, das ist ja das, was alle haben wollten. Und dass das schon im zweiten Jahr funktioniert, ist richtig gut. Es lag aber auch an dem Manning-Moore-System, so nannte man das.
Ja.
Die hatten eine No-Huddle. Das haben wir ja schon öfters schon mal gehört, dass besonders erfolgreiche Quarterbacks gerne mal eine No-Huddle-Offense spielen. Das heißt, es nicht der immer angekündigt wird, beziehungsweise man nicht diesen Kreis macht, sondern sofort an die Linie geht. Denn man hatte erkannt, dass der Peyton Manning vielleicht auch durch dieses jahrelange Videostudium unheimlich gut lesen konnte, was die Verteidigung vorhat und die quasi so sezieren konnte und sie auseinandernehmen konnte. Also hatte man so einen intelligenten Quarterback, dass man gesagt hat, okay, der hat eine bestimmte Auswahl an Spielzügen und er bestimmt dann, wie die ablaufen jetzt. In, sagen wir mal, 4, 5 Spielzüge auf einmal, die er dann hintereinander, wie er es meint, dann umsetzen kann.
Das ist echt eine Waffe, weil das kann der Gegner ja nicht studieren. Das ist ja dann aus der Situation heraus spontan kreiert.
Ja, und dadurch waren die dann schon sehr erfolgreich. Gibt dann auch so eine Geschichte, ne, dass, wie gesagt, dass sein Gedächtnis so gut ist, dann später bei einem Spiel gegen die Texans ruft er dann einem Receiver zu, hey, erinnerst du dich noch vor 3 Jahren in Miami? Und der nickt dann nur. Und dann wissen die genau, wo er dann hinwerfen muss. Also schon sehr beeindruckend muss das gewesen sein, jedenfalls auch für die Trainer. Die waren ziemlich begeistert von ihm.
Die Teamkameraden, denke ich auch, die haben ja wohl auch erkannt, der kann uns weit bringen, weiter bringen als bisher.
Auf jeden Fall hatten die dadurch mehr Selbstvertrauen.
Hm.
Und jetzt trafen sie ja dann endlich in den Playoffs auf die Tennessee Titans in diesem Fall. Und leider verloren sie direkt. Das erste Spiel wieder, für ihn das erste Playoff-Spiel und verlieren 19-16.
Ja, knapp.
In einem total hart umkämpften Spiel. Und der Manning hat auch ganz schlechte Zahlen. Nur 19 von 42 Pässen kommen an. Macht 227 Passing Yards, was jetzt gar nicht so ganz so schlecht ist.
Nein.
Naja, man schreibt es jetzt dann da drauf, dass der ja halt noch sehr jung ist. Dazu muss man auch sagen, dass die Titans in diesem Jahr in den Super Bowl kamen und dann gegen die St. Louis Rams verloren.
Also man kann sich das vielleicht, ich will nicht sagen schönreden, aber man kann sagen, wir sind nicht gegen irgendwen ausgeschieden.
Genau, und die St. Louis Rams, nur ganz kurz, von 95 bis 2015 waren die halt in St. Louis. Vor 46 waren sie ja die Cleveland Rams. Also die haben ja so eine Geschichte mit viel Wandel.
Über den ganzen Kontinent könnte man fast
sagen. Ja, genau. Ja, im Jahr 2000 geht es nicht ganz so gut weiter. Man sichert sich ganz knapp noch den Wildcard-Platz. Man muss also theoretisch jetzt noch ein Spiel mehr machen.
Ja.
Aber leider, obwohl es eine sehr erfolgreiche Saison für ihn selber war, viele Passing Yards, also er hat jetzt sowohl im Jahr zuvor als auch diesem Jahr wieder über 4000 Passing Yards gespielt, was ja auch so eine Grenze ist,
ja,
was einen so einen Top-Quarterback macht.
Mhm.
Aber man verliert erneut und zwar gegen die Miami Dolphins und auch wieder knapp 23-17.
Boah.
Und da spielt er noch schlechter. Da wirft er nur 194 Yards, ein Touchdown.
Mhm.
Ja, da würden schon so leise Stimmen wach. Okay, aber er ist ja immer noch jung. Ja, und dann 2001 ist die Saison, die vielleicht dann die nächsten 15 Jahre prägen wird. Denn da treffen sie das erste Mal auf die New England Patriots mit Tom Brady.
Ah.
Und nicht in irgendeinem Spiel, sondern in dem normalen Ligaspiel ist es das erste Spiel von Tom Brady als Starter.
Ach nee, das allererste von ihm.
Ja, man muss dazu sagen, damals spielten die noch in einer Liga, also einer Gruppe. Seit 2002 spielen sie ja in unterschiedlichen. Da spielen die jetzt in der AFC South, die Colts.
Achso, ein Realignment gab es da, ja, stimmt.
Wegen den Houston Texans und so, der Erweiterung der NFL, da wurden die halt verschoben. Aber damals, es gibt dann später so ein Interview mit den beiden, wo der sehr beeindruckt war, der Peyton Manning, wie abgebrüht der Tom Brady als ganz, ganz junger, der gerade erst vom College kommt. Also das hat ihn dann schon imponiert und tatsächlich verlieren sie auch gegen die Patriots mit 44-13, also eine ganz krasse Niederlage.
Deutlich.
Und da deutet sich jetzt schon mal so etwas an, dass das dann eine große Rivalität zwischen den beiden wird über die vielen Jahre. Ja, und tatsächlich in diesem Jahr schaffen sie es auch gar nicht in die Playoffs, die Colts, während die Patriots mit Tom Brady ja schon in dem Jahr den ersten Titel holen. Also das ist ja schon auch wieder was ganz Besonderes, dass Tom Brady dann ja sofort auch Meister wird, oder den Super Bowl gewinnt.
Ich weiß das gar nicht mehr so genau, sein Team einfach auch weiter als das, als die Colts zu der Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Die hatten dann halt auch das stärkere Team, aber ne, der Tom Brady, da setzt er schon ein erstes Ausrufezeichen, während es bei den Colts noch nicht so gut lief. Was für den Manning ganz erfreulich war, er heiratet da seine Frau Ashley am St. Patrick's Day. Die hatte er schon an der Universität kennengelernt. Und die heiraten, die bekommen später auch Zwillinge 2011 und die bleiben dann auch zusammen. Also das ist auch alles sehr familiär, also auch so. Das ist ein,
passt gut.
Ja, ein ganz normaler Typ. Also da gibt es keine Skandale oder nur ganz wenig, wo wir ganz am Ende mal drauf kommen werden. Ja, vor der Saison 2002 tauscht man den Trainer aus und neuer Trainer wird Tony Dungy. Mit dem wird es halt sehr erfolgreich. Auch in dieser Saison wird es nochmal relativ knapp mit den Playoffs, aber sie schaffen es, sie kommen in die Wildcards. Und der Tom und der Peyton Manning hat eine sehr gute Saison. Wieder über 4000 Passing Yards, 27 Touchdown-Würfe. Also alles sehr erfolgreich, aber jetzt ist man ja wieder in der Wildcard-Runde. Man trifft auf die New York Jets. Und es setzt eine 41-0 Niederlage.
Ist nicht wahr. Ich wollte gerade noch sagen, na, jetzt kannst du ja nur gewinnen, weil die fast immer in den Saisons enttäuschen. Da nicht.
Ja, und auch da sein Spiel nur 137 Yards geworfen. Also es war noch schlechter. Er wirft zwei Interceptions.
Oje.
Also jetzt kommt der Ruf auf, in den entscheidenden Spielen bringt das nicht.
Es kommt ja auch in den Medien, also hier wie auch in den USA, er kann das Big Game nicht gewinnen.
Und weil er jetzt dreimal in den Playoffs war, dreimal direkt verloren hat.
Das kratzt am Ruf.
Es kratzt am Ruf, aber er gibt natürlich nicht auf. Das Team wird auch langsam besser. Und jetzt 2003 geht es dann so richtig aufwärts, denn er wird zum ersten Mal MVP. Interessanterweise wird er das nicht alleine, weil in dieser Saison gibt es einen Co-MVP. Er und Steve McNair, der Quarterback der Titans, die werden beide MVP. Wusste ich gar nicht. Mir war das nicht bewusst, dass es das gibt.
Mir auch nicht. Also ja, habe ich das gelernt. Interessant.
Aber er führt im Grunde die Statistiken in allen Bereichen wieder an. Wieder über 4000 Yards geworfen. Alles gut. Und man kommt wieder in die Wildcard-Runde. Und diesmal treffen die Colts auf die Denver Broncos. Die
kennen wir ja auch als Perennial Losers. Finals.
Ja. Ah, und diesmal setzen sich die Colts durch und gewinnen 41-10 und feiern ihren ersten Playoff-Sieg. Der erste Playoff-Sieg für Peyton Manning. Und in diesem Spiel hat er alles rausgehauen. Also er 5 Touchdown-Würfe. Also er war der überragende Mann.
Ja, das freut mich.
Und hatte jetzt auch das Gefühl, er konnte es jetzt allen zeigen.
Mhm.
Vor allem auch sein Vater und sein Bruder atmen jetzt auch so richtig auf, weil die hatten sich schon ein bisschen Sorgen gemacht. Ja, und dann in der nächsten Runde, in der Divisional Round, gewinnen sie wieder. Und zwar 38-31 über die Kansas City Chiefs. Ja, und jetzt ist man ja dann kurz quasi im Halbfinale und jetzt treffen sie wieder auf die New England Patriots.
Oh.
Das ist jetzt das erste Aufeinandertreffen in den Playoffs und da verlieren die Colts 24-14 und vor allem die Patriots Abwehr, die fängt 4 Pässe von Manning ab und die sacken ihn 4-mal, also die gehen ihm so richtig auf den Geist und zermürben quasi die Colts. Und in diesem Jahr gewinnen dann ja die Patriots auch ihren zweiten Super Bowl. Aber das war es dann wieder, diese erste Rivalität zwischen den beiden, jetzt in den Playoffs aufeinander zu treffen.
Aber 2-0 für Tom Brady.
2-0 für Tom Brady. Ja, dann kommt die Saison 2014. Die nennt man auch die statistische Perfektion. Also das ist so das Jahr wahrscheinlich, wo Peyton Manning sein Meisterwerk macht, an Effizienz.
Mhm.
Auch wenn sie das erste Spiel wieder gegen die Patriots dann in der Saison verlieren. Nachdem dann der Kicker der Colts auch noch in der letzten Sekunde ein Field Goal verpasst und sie dadurch verlieren. Aber das ändert nichts daran, dass die Saison richtig gut wird und sie super erfolgreich werden. So wirft er in einem Spiel 5 Touchdowns bei einer 49-14 Kantersieg gegen die Texans und beim 41-9 gegen die Detroit Lions am Thanksgiving Day wirft er dann auch im letzten Viertel allein 3 Touchdowns.
Also, das ist mal ein Statement, ne?
Ja,
gerade an so einem Feiertag.
Er blüht so richtig auf. Er gewinnt jetzt auch Spiele, wo man quasi schon fast aussichtslos zurückliegt. Auch gegen die Chargers liegt man dann zurück und im vierten Viertel machen die noch 15 Punkte, die Colts. Also man hat jetzt auch das Gefühl, auch psychologisch ist er jetzt weiter.
Ja, also viel gelernt in den Jahren davor, gerade auch aus den Niederlagen.
Er hat eine richtige Rekordsaison, 4.500 Passing Yards. Das war auch damals Rekord, was das Rating angeht. Es gibt ja immer so ein Rating, da hat er einen Wert von 121. Das war damals das höchste. Fast 50 Touchdown-Pässe, nur 10 Interceptions und er wird MVP. Von 50 Stimmen bekommt er 49. Also es ist so klar, dass er der MVP ist.
Das ist fast unanimous. Also ja, eine fehlte.
Genau. Ja, sie werden natürlich Erster in ihrer Gruppe und spielen dann in der Wildcard-Runde gegen die Denver Broncos zu Hause. Und auch da zeigt er eine Top-Leistung. 4 Touchdowns, 49-24 gewinnen sie. Überhaupt diese Siege, auch über 40 Punkte, ist Rekord, die sie da machen in der Saison.
Echte Statements, ne?
Ja, aber man sollte man ja meinen, in der Saison sind sie jetzt reif. Aber sie treffen natürlich wieder auf einen, der es dann noch ein bisschen besser macht. Nämlich den Tom Brady und die Patriots.
Man kann es ja auch als Fan der Colts und von gar nicht mehr fassen.
Ja.
Das ist ein Nervfaktor, die Patriots und Tom Brady.
Ja, jetzt man schon verliert wieder. 20-3.
Oh.
Ja, es war die 7. Niederlage in Folge gegen die Patriots im Foxborough-Stadion und es war wieder mal eine Niederlage.
Ja, ja, wieder verloren, denkst du, ja, können wir überhaupt nicht gegen die gewinnen, also gegen ihn auch.
Genau, aber die Patriots in diesem Jahr gewinnen sie auch wieder den Super Bowl, der 3. Titel in 4 Jahren.
Mhm.
Also sie waren einfach auch das Top-Team vielleicht in dieser Zeit. Ja, ja, auf jeden Fall durch diese Spiele, die gerade die 2 Niederlagen jetzt gegen Tom Brady, wird das auch in der Presse so riesen aufgebauscht, die Rivalität. Ne, auf der einen Seite der Peyton Manning, der hat ihn, und der andere Tom Brady, ja, der auch mit Bill Belichick so den vielleicht auch noch den besten Trainer an seiner Seite hat. Und wenn man sich da so ein bisschen, habe ich mir diese Bilanzen mal zwischen diesen beiden angeguckt, wie es dann quasi bis Karriereende vom Peyton ist, da haben die eine Bilanz, 11 Siege für Brady, aber 6 für Manning.
Ja.
In den Regular Seasons führt der Brady 9-3, also ganz klar.
Deutlich.
Aber in der Postseason führt Peyton Manning. Das werden wir nämlich gleich noch sehen. Er wird noch 3 Spiele gewinnen. In dieser Postseason spielen, da zeigt sich ja jetzt quasi, da sind sie sich ebenbürtig. Natürlich nicht an Titeln, ne? Das ist ja klar. Mit Tom Brady kann ja auch natürlich keiner mithalten. Aber wenn man so vergleicht, wie viel Passing Yards die so werfen in ihren besten Zeiten, dann hat der Manning einmal eine Saison mit 4.900, während der Tom Brady auf 4.300 kommt. Also auch da ist er vielleicht sogar ein bisschen besser.
Ja.
Und auch so die durchschnittliche Touchdown-Zahl pro Saison, die sie gespielt haben, sind sie fast gleich, 35-33. Also man zeigt sich schon, die sind total auf Augenhöhe. Mhm. Was Titel angeht natürlich, da ist der Tom Brady ein bisschen vor, aber es war jetzt nicht ohne weiteres so, oder es war nicht aus der Luft gegriffen, dass die beiden quasi das Quarterback-Spiel dominieren in der Zeit.
Ja, definitiv.
Auf jeden Fall wollen die Colts jetzt natürlich irgendwie mal den großen Wurf. Man steckt da jetzt auch viel Geld rein und für das Jahr 2005 steckt man vor allem viel Geld in die Verteidigung. Ne? Weil man natürlich weiß, das war auch so ein bisschen immer der Schwachpunkt, man hat eine super Offensive, aber die Verteidigung ist vielleicht nicht ganz so top.
Dann versucht man das natürlich aus seiner Stärke zu machen, klar.
Ja, und in der Folgezeit gewinnen dann die Colts 13 Spiele in der Saison und vor allem auch ein Kantersieg von 40-21 gegen die Patriots.
Boah, das war Revenge.
Ja, und jetzt hatte man auch das Gefühl, jetzt sind wir aber so richtig reif. Und durch die 13-0 Bilanz hat man dann auch so einen Heimvorteil in den Playoffs. Und da treffen sie auf die Pittsburgh Steelers, die natürlich klassisch besonders stark in der Defense sind. Und dieses Spiel steht so auf Messerschneide und kurz vor Schluss wirft der Manning im 4. Viertel so einen Pass und der wird abgefangen durch den Safety der Steelers. Aber diese Entscheidung wird aufgehoben. Und das war so ein richtiger Skandal, wo auch die NFL nachher einräumen musste, ja, das war falsch.
Bitter.
Das wäre wahrscheinlich die spielentscheidende Situation, die Interception gewesen und die Steelers hätten gewonnen.
Zeigt aber irgendwie auch Größe von der NFL. Ich meine, so eine FIFA oder UEFA ist da ja nicht so oft in der Lage.
Ja, hat jetzt auch nicht, aber natürlich auch nichts mehr geändert. Durch diese Situation machen die Colts noch einen Touchdown. Die Colts machen dann noch eine Two-Point-Conversion, die erfolgreich ist. Und es steht nur noch 21-18 für die Steelers. aber die Steelers haben den Ball. Allerdings ist der Spielzug nicht sehr erfolgreich, sie müssen punten. Und etwa eine Minute 20 dann vor Schluss haben die Colts den Ball an ihrer ungefähr 10-Yard-Linie. Es ist der vierte Down, noch 16 zu gehen. Und tatsächlich ist es so, die Steelers bringen Elway zu Fall. Joe Porter sackt ihn an der 2-Yard-Linie. Und jetzt haben die Steelers natürlich kurz vor Schluss den Ball an der 2-Yard-Linie der Colts. Alles jubelt auf Steelers Seite. Sie können allerdings nicht abknien, weil die Colts noch 3 Timeouts haben. Und so wollen sie jetzt auf Nummer sicher gehen und machen ein Laufspiel. Und der Running Back Battis kriegt den Ball, läuft rein und der Verteidiger Gary Brackett schlägt ihm den Ball mit dem Helm aus der Hand. Der Ball fliegt weg und Nick Harper von den Colts nimmt ihn auf und rennt jetzt Richtung Endzone. Und plötzlich vor ihm nur noch der Quarterback Roethlisberger und der schafft es tatsächlich. Er packt ihm am Fußgelenk, bringt ihn zu Fall und verhindert damit den Touchdown der Colts. Ein Wahnsinnsspiel.
Wow, ein Hin und Her der Emotionen.
Trotzdem, die Colts haben ja jetzt den Ball und sie schaffen es tatsächlich bis an die 28-Yard-Linie der Steelers. Sie brauchen nur noch einen Field Goal zum Ausgleich und für die Verlängerung. Aber leider ist es jetzt wieder mal so, dass der Kicker der Colts es nicht schafft. Sie verlieren 21-18. Obwohl alles zu ihren Gunsten eigentlich aussah. Aber das bringt dann auch mal wieder den Ruf hervor, dass es dann in den entscheidenden Szenen bringt die Colts halt nicht. Die Colts waren also am Boden zerstört, auch der Peyton Manning, dass er es wieder nicht geschafft hat. Ein bisschen Frustration kommt schon auf. Aber die nächsten Saison, es geht ja wieder weiter. Und das erste Eröffnungsspiel am Sonntagabend, Sunday Night Football, spielt er dann erstmals gegen seinen Bruder, Eli Manning, der ja bei den New York Giants zwischenzeitlich gelang. Und dieses Spiel war das erste Spiel, wo zwei Brüder als Quarterbacks sich gegenüberstanden.
Auch spektakulär.
Spektakulär und es bekommt einen eigenen Namen, der Manning Bowl.
Ach nein.
Geil. Davon gab es insgesamt 3 und alle 3 Spiele hat Peyton Manning gewonnen. Was jetzt nichts heißen muss, ne? Der Eli ist ja auch sehr erfolgreich dann gewesen. Aber im direkten Duell hat er alle Spiele verloren. Und für die Colts war das jetzt auch so ein Zeichen. Sie gewinnen also knapp 26-21. Es geht wieder los und das führt dann auch zu 9 erfolgreichen Spielen hintereinander. Und wieder macht der Peyton Manning eine super Saison. Im Grunde hält er immer so sein Niveau von über 4.300 Passing Yards. Ne? Also es ist schon wahnsinnig beeindruckend, wie er das über all die Jahre so hält.
Das ist fast, würde ich sagen, die größte Leistung. Aber diese Konstanz, das ist überragend.
Ja, und dann ist man mal wieder in der Wildcard-Runde und trifft auf die Kansas City Chiefs. Mhm. Peyton Manning wirft 3 Interceptions. Aber trotzdem gewinnt man 23-8. Also diese Verstärkung der Defense, die hat sich gelohnt.
Ja.
Und in der Folgewoche schafft man überhaupt keinen Touchdown, sondern nur 5 Field Goals. Aber man gewinnt trotzdem gegen die Baltimore Ravens 15-6.
Musst du auch mal gewinnen, solche Spiele.
Also trotz dieser Wahnsinns-Offense, die man eigentlich hat, ne, ist es jetzt so, dass die Defense man sie quasi am Leben erhält. Und dann kommt eins der denkwürdigsten Spiele zwischen Tom Brady und Peyton Manning, das AFC Championship Game 2006. Und da liegen die Colts zur Halbzeit 6-21 zurück, nachdem Peyton Manning wieder eine Interception geworfen hatte. Das war ein Interception-Return-Touchdown sogar, also es war richtig bitter.
Ja, das klingt schon sehr bitter.
Ja, es klingt schon sehr bitter, aber in der zweiten Halbzeit kommen sie zurück und mit einem ganz anderen Gesicht. Und in dieser zweiten Halbzeit machen sie 32 Punkte und einen so einen 80-Yard-Drive, den er dann vollendet mit einem Wurf zum Touchdown. Und man gewinnt noch 38-34. Und es muss wahnsinnig, also der Jubel dann im Stadion, dass man es endlich geschafft hat, die Patriots zu besiegen.
Ja, totale Euphorie wahrscheinlich, oder?
Ja, und vor allem, man ist im Super Bowl. Der Jubel im Stadion war riesengroß. Endlich hat man die Patriots besiegt. Und vor allem, man ist endlich im Super Bowl. Also die Indianapolis Colts. Das große Ziel ist geschafft erstmal. Im Super Bowl am 4. Februar 2007 trifft man in Miami auf die Chicago Bears. Auch ja bekannt für eine starke Defense.
Seit 1986 spätestens.
Auf jeden Fall.
Mike Ditka.
Das ist eins der Spiele, das vor allem deshalb auch in Erinnerung, weil es kontinuierlich stark geregnet hat. Also eine richtige Regenschlacht.
Dirty.
Manning bewies eine besondere mentale Stärke in diesem Spiel. Vor allem, weil es schon richtig schlecht losging nach dem Eröffnungskick. Über 92 Yards zurück, Touchdown für Chicago. Also es lief schon richtig schlecht. Es ließ sich schon richtig schlecht an. Aber man beantwortete das gleich ebenfalls mit einem Touchdown. Und in dieser riesigen Schlammschlacht ist es tatsächlich so, dass der Manning die Oberhand behält diesmal. Und sie gewinnt den Super Bowl, Peyton Manning seinen ersten. Und er hat jetzt endlich sein Versprechen eingelöst, das er dem General Manager gegeben hatte. Sie haben den Titel.
Das ist ein voller Triumph, ne?
Ja, endlich hat er das erreicht und quasi jetzt auch so dieses Label, was man ihm so ein bisschen verpasst hatte, dass er es halt nicht bringt, ne, das konnte er jetzt endlich ablegen. Und jetzt war natürlich auch die Hoffnung groß, dass das jetzt so eine Ära wird, wie jetzt, sagen wir mal, die Patriots so in den ersten 2001 bis 2004, ne, dass man das jetzt wiederholen kann. Und es lässt sich auch richtig gut an. Man gewinnt die ersten 7 Spiele und dann trifft man wieder auf die Patriots.
Mhm.
Und das wird als Super Bowl 41,5 bezeichnet, weil die beide so die Top-Teams waren. Naja. Und das Spiel hält auch das, was es verspricht. Die Colts spielen richtig gut. Man führt 13-7 und im vierten Viertel baut man den Vorsprung jetzt auf 20-10 dann aus. Wähnt sich natürlich schon auf der Siegesserie, aber dann schlägt Tom Brady zurück. Mit 2 späten Touchdowns beschert man den Colts dann doch wieder mal eine Niederlage in der Regular Season.
Tom Brady wieder.
Ja, der Goat hat zurückgeschlagen. Ja, dieses Spiel wirkt sich irgendwie auf die ganze Mannschaft auch, auf den Peyton Manning irgendwie, gibt das so einen richtigen Knick in der Saison. Der Manning wirft dann auch 6 Interceptions in einem Spiel gegen die Chargers. Karriere tief, wird gesagt, ist die Franchise schon am Ende. Aber man sichert sich trotzdem einen Playoff-Platz. Aber auch da war sofort wieder Schluss. Man verliert gegen die San Diego Chargers 28-24. Also es, im Grunde ist man jetzt wieder da, wo man vorher war. Aber gut, man war in den Playoffs.
Obwohl, das ist, glaube ich, nicht mehr dann als Erfolg anzusehen. Für die selber wollen dann ja immer weiter.
Tatsächlich, in dem Spiel haben sogar die Colts 4-mal geführt. Aber so den entscheidenden letzten Drive konnte man da nicht machen. Aber im Endspiel, im Super Bowl, steht dann sein Bruder gegen die Patriots. Und da ist Peyton dann auch dabei, ganz nah dabei bei seinem Bruder. Und unterstützt ihn auch und sieht dann, wie sein Bruder den Super Bowl gewinnt. Als Riesenaußenseiter haben sie es dann aber geschafft.
Auch für die Familie in jedem Fall echter Erfolg. Man kann sich bestimmt dann auch mitfreuen.
Ja, ich glaube, da haben sich ganz viele gefreut, dass die Giants gewinnen und nicht die Patriots.
Ja, das sowieso, aber jetzt in der Familie Manning auch.
Ja, auf jeden Fall. Natürlich, das ist auch etwas so, ich habe so ein Buch gelesen über Vater und seine Söhne.
Mhm.
Und das ist auch so, wo er dann, der Vater, sagt, er kann es nicht glauben, dass er 2 Kinder hat, die das geschafft haben, was ihm verwehrt wurde, dass beide Super Bowl-Sieger sind.
Das klingt ja auch eher nach Hollywood als nach einer echten, wahren Begebenheit, wenn man so genau darüber nachdenkt.
Ja.
Bei der Leistungsspitze und der Schwierigkeit, überhaupt in die NFL zu kommen, geschweige denn sowas zu gewinnen. Da noch 2-mal.
Ja, in der Saison 2008 oder in der Vorbereitung ist dann so, da gibt es so die ersten schweren Probleme. Der Peyton Manning muss sich eine Knie-OP unterziehen, kann dann die ganze Vorbereitung nicht spielen. Läuft auch alles am Anfang so gar nicht so gut. Aber dann im 5. Spiel ist es so, dass man eigentlich schon aussichtslos zurückliegt, 27-10. Aber er schafft es dann in dem letzten Viertel noch zu einem 31-27-Sieg.
Boah, Comeback.
Ja, ein wahnsinniges Comeback. Und man hat in den letzten 5 Minuten die 17 Punkte gemacht noch. Also das ist auch
brutal.
Brutal gut. Und das gibt natürlich dann wieder Auftrieb. Und zum 7. Mal in Folge gelangt man dann wieder in die Playoffs. Also man sieht, ne, das ist eigentlich nur eine super, aus so einem Loser-Franchise hat der Peyton Manning quasi da echt so eine Franchise gemacht, mit der man rechnen muss. Ne, die immer oben dabei ist irgendwie.
Das sind wieder die Colts, wie wir sie aus Baltimore kennen.
Genau. Blau und Weiß, das hat man ja behalten.
Gott sei Dank wenigstens das. Das hat mich immer so ein bisschen, trotz Indianapolis, mit den Colts angefreundet.
Und er wird natürlich auch wieder MVP. Zum 3. Mal sogar.
Boah.
Zieht dann mit Brett Favre gleich. Der hatte auch 3.
Packers.
Ja, am Tag nach der Verleihung des MVP-Titels treffen die Colts dann in der Wildcard-Runde auf die San Diego Chargers. Man liegt noch zur Halbzeit 14-10 zurück, doch im 3. Viertel kommt der Manning mit einem 72-Yard-Touchdown-Pass und man geht 17-14 in Führung. Aber die Chargers gleichen aus im 4. Viertel Und jetzt ist es noch so, zu der damaligen Zeit war es ja noch so, der Münzwurf kommt, wer als erstes den Ball bekommt und wer dann als erstes punktet, der hat gewonnen.
So war's.
Und wie es kommen muss, die Chargers machen direkt den Touchdown, das Spiel ist beendet und die Colts scheiden zum zweiten Mal in Folge wieder aus in der ersten Runde.
Übel.
Ja, und am Ende der Saison tritt dann auch der Trainer Tony Dungy zurück und es kommt ein neuer Trainer. Man war jetzt eigentlich der Meinung, die Colts sind ja so ein bisschen über ihrem Zenit hinaus, aber es sollte genau andersrum kommen, denn 2009 wird wieder eine super Saison. Peyton Manning wird wieder MVP zum vierten Mal. Man startet mit 14-0. Besiegt auch die Patriots ganz knapp 35-34 in einem ganz irren Spiel. Und das Spiel ist vor allem auch dadurch bekannt, durch die Szene, weil der Bill Belichick bei 6 Punkten Führung für die Patriots ein viertes Down hat und bei 4-2, also noch 2 Yards zu gehen, puntet er nicht oder lässt nicht punten, sondern man versucht es, weil er begründet das damit, man wollte dem Peyton den Ball nicht mehr geben. Also man hatte dann doch so viel Angst, obwohl man 6 Punkte Vorsprung hat, dass man das noch verliert.
Zu viel Respekt.
Und natürlich schaffen die Patriots die 2 Yards nicht. Und so kann dann Peyton Manning noch den entscheidenden Touchdown werfen. Und in diesem Spiel bekommt der seinen Spitznamen, der Sheriff.
Yeah.
Weil die beiden ESPN-Kommentatoren, die machen immer so Sprüche wie, heute setzt er das Gesetz durch oder so, alles so, alles was irgendwie auf Sheriff so ummünzt und dann sagen sie, er ist halt der Sheriff.
Ich liebe diese Nicknames im amerikanischen Sport.
Ja, weil er auch ein bisschen so ein steifer Typ war, ne? So, vielleicht so ein bisschen John Wayne-mäßig hatte man das Gefühl.
Law and Order.
Ja, genau. Er ist Mr. Law and Order und er setzt das halt durch. Ja, in den Playoffs schlug man dann noch die Baltimore Ravens 20-3 und die New York Jets 30-17. Und man ist wieder im Super Bowl.
Wo man hingehört, denkt
man. Wo man hingehört. Und sie treffen ausgerechnet auf die New Orleans Saints, das Team seines Vaters.
Sentimental.
Natürlich, wie sich das ist, es ist Super Bowl und diese ganze Symbolik, dass sein Vater, ne, bei den Saints so der Star war, aber es nicht geschafft hat. Und man muss dazu sagen, trotz dieser super Saison waren die Saints auch richtig gut. Trotzdem waren die Colts natürlich der Favorit. Aber schon in der Beginn der zweiten Halbzeit kippt das Spiel. Denn die Saints, die riskieren was. Die machen einen Onside-Kick. Der gelingt dann auch noch. Trotzdem liegt man nur 17-24 dann im vierten Viertel zurück. Und man hat noch die Chance zum Ausgleich. Und man ist dann auch tief in der Hälfte der Saints. Aber beim dritten Down unterläuft ihm dann ein seltener Fehler. Also klarer falscher Wurf. Es gibt eine Interception. Und der Cornerback Tracy Porter antizipiert das. Fängt den Ball und läuft 74 Yard in die Endzone und damit ist das Spiel entschieden. Die Interception besiegelt quasi das Schicksal, man verliert 17-31 und das ist für ihn der schmerzhafteste Moment in seiner Karriere.
Ja, muss ich denken.
Sein Vater war ja auch dabei, der hat dann gesagt, natürlich ein Riesenverlust, ne, aber natürlich seine Saints haben gewonnen und das war für den Peyton auch noch so ein besonderer Knick. Ja, das ist sozusagen der Anfang vom Ende von Peyton Manning bei den Colts. 2010 läuft es eigentlich noch ziemlich gut. Er wirft überragende 4700 Yards. Also er hat an sich am Können nichts verloren. Man verliert trotzdem 6 Spiele, muss wieder ins Wildcard-Game. Man spielt gegen die Jets, verliert 17-16. Wieder ganz knapp.
Ah, bitter.
Also und da durch diese Jahre jetzt, wo man wieder verliert nach 2006, kommt das natürlich auch wieder. Ne? Im Grunde war das jetzt nur der eine Ausreißer, aber sonst bringen sie es halt nicht. Sowohl die Colts als auch der Manning. Und 2011 wird es dann halt ganz schwierig für ihn, weil er hat so eine medizinische Krise. Durch die jahrelange Belastung, harte Treffer, die er einstecken musste, hat er echte Probleme mit der Halswirbelsäule. Der hat dann mehrere Operationen, hat einen Bandscheibenvorfall und er hat so Taubheitsgefühle im Wurfarm.
Aber gar nicht gut.
Und entscheidet sich dann quasi mit Metallplatten diese Wirbel verbinden zu lassen. Was ihn natürlich jetzt dann noch mehr einschränkt. Und die Operation war auch sehr riskant. Und es war halt nicht klar, ob er zurückkommt. Trotzdem ist er ja eine Legende bei den Colts. Die haben aber vorgesorgt, denn die holen im Draft 2012 dann, also er spielt 2011 nicht. Und im Draft holt man dann schon mal vorsorglich ein großes Talent. Andrew Luck, späterer erfolgreicher Quarterback bei den Colts. Und man einigt sich dann mit dem Peyton, dass er die Colts verlässt. Und das ist so eine ganz besondere Pressekonferenz, die es dann gibt. Also da ist kein böses Blut jetzt zwischen dem Verein.
Mhm.
Alle weinen auf dieser Pressekonferenz, auch die Journalisten, alle haben Tränen in den Augen und der Peyton, der erklärt dann auch, dass er das alles versteht und dass er sich super mit dem Besitzer ja versteht und er immer ein Colt bleiben würde. Also sehr emotional. Tja, aber trotzdem war es ja jetzt so, 2012 steht er jetzt ja quasi zur Verfügung. Er ist frei, er ist Free Agent. Ist ja die Frage, klar, der war jetzt ein Jahr raus, hatte diese schwere OP. Trotzdem scheint es viele Vereine zu geben, die ihn haben wollen.
Das wundert mich nicht.
Ja, aber er selber berichtet dann später nach seiner Karriere, dass er eigentlich auch das Gefühl hatte, es ist eigentlich vorbei, weil in diesem ganzen Jahr musste er quasi alles wieder von neu erlernen. Nämlich wie man den Ball wirft, dieses ganze Gefühl, das wäre alles weg. Und durch diese Metallplatten hat er auch nicht mehr so diese runde Bewegung und musste da wahnsinnig viel dran arbeiten. Und es gab dann halt schon viele Leute, die dachten, der kommt nicht mehr wieder. Der hatte sich bei der Duke University unter seinem früheren Mentor David Cutcliffe, da hat er sich dann wieder fit gemacht. Trotzdem, obwohl das alles so riskant ist, die 49ers wollen ihn, die Cardinals, die Titans und die Denver Broncos.
Mhm.
Die Denver Broncos bemühen sich besonders, aber dann tauchen die Titans auf und wollen ihm 25 Millionen Dollar pro Jahr bieten. Da können die Broncos nicht mitgehen. So viel können die nicht zahlen. Die bieten auch immerhin 19 Millionen, was ja auch wahnsinnig viel ist. Aber die haben einen Vorteil.
Auch nicht wenig.
Ja, auch nicht wenig. Aber die haben einen Vorteil. Denn John Elway ist der General Manager der Broncos. Und der ist das große Vorbild von Peyton Manning. Neben seinem Vater natürlich.
Das kann ich gut nachvollziehen. Er war auch eine Inspiration für ihn. Ist ein legendärer Quarterback.
Und natürlich, weil er sich auch mit dem da auf Augenhöhe ist und die sich besonders ins Zeug legen, sagt er dazu, auch, obwohl die eigentlich auch einen jungen Quarterback hatten. Also was er nicht wollte, ist jetzt einem anderen jungen Quarterback das wegnehmen oder dass er da in der zweiten Reihe ist oder darum kämpfen muss.
Mhm.
Und die hatten jetzt keinen Unbekannten eigentlich, denn die hatten Tim Tebow.
Kenne ich noch, ja.
Tim Tebow war ein College-Star.
Mhm.
Man hatte sich viel erwartet, aber leider schafft er es nicht. Und die Broncos geben für den Peyton Manning den Tim Tebow ab an die Jets. Was da, wurde er auch nicht erfolgreich, aber.
Nee, ich wollte gerade sagen, irgendwas klingelt da. Ja, der war bei den Jets und die waren gemeinsam nicht erfolgreicher.
Die Broncos setzen alles auf die Karte Peyton Manning. Und die Saison sollte das dann auch bestätigen 2012. Der wird NFL Comeback Player of the Year. Man gewinnt sogar 13 Spiele, aber man scheitert dann in der Divisional Round am späteren Super Bowl Sieger, den Baltimore Ravens.
Das Thema haben wir jetzt schon häufiger gehört in seiner Karriere, ja, am späteren Sieger zu scheitern. Aber
man hat es, das sieht man eher so aus, dass es an ihm liegt, dass man überhaupt so weit gekommen ist.
Ja, würde ich auch eher sagen. Für ihn ja auch wirklich auch wieder ein Triumph, das nochmal so weit gebracht zu haben.
Ja, 2013 geht es genauso weiter. Also man hat das Gefühl, der wird auch gar nicht älter, sondern ein Wahnsinnsrekord, Spiel nach dem anderen. Da macht er 7 Touchdown-Pässe in einem Spiel gegen die Ravens, was auch NFL-Rekord ist. Und man hatte das Gefühl, der ist besser als je zuvor. Also auch dieses Lesen der Verteidigung und so. Also der wird total gehypt. Und die Mannschaft ist natürlich auch sehr erfolgreich. Man hat jetzt auch besonders gute Passempfänger, Julius Thomas, Emmanuel Sanders. Also richtig gute Spieler, die aber unter ihm jetzt quasi noch den nächsten Schritt machen, jetzt so quasi in den Elite-Level kommen.
Mhm.
Und er wird zum 5. Mal MVP. Absoluter Rekord, das hat auch Tom Brady nicht geschafft. Der hat nämlich nur 3.
Finde ich mit am erstaunlichsten an seiner Karriere, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, man ist also in den Playoffs. In den Playoffs besiegt man dann die San Diego Chargers 24-17. Man trifft dann wieder auf die Patriots und da behält er jetzt wieder die Oberhand in diesem Playoff-Spiel. Man gewinnt 26-16. Man ist wieder im Super Bowl.
Hammer.
Ja.
Unerwartet.
Unerwartet. Und man ist voller Euphorie. Das war eine Rekordsaison 2013, die beste Offense überhaupt. Und jetzt trifft man in Denver auf die besonders physisch dominanten Seattle Seahawks. Die Legion of Boom, die hatten wir schon mal.
Ja.
Ich hoffe, ich habe es diesmal richtig ausgesprochen. Beim letzten Mal habe ich immer was von Legion of Boom gesagt. Es wurde auch viel kritisiert. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen.
Toi, toi, toi.
Ja, und das Spiel, das wird ein Desaster. Beim ersten Snap des Spiels fliegt der Ball schon über den Mannings Kopf hinweg in die Endzone. Es gibt ein Safety. Also schlechter kann es schon gar nicht laufen.
Da könnte am liebsten wieder aufhören.
Nach 5 Minuten wirft Manning auf zum Receiver Thomas und dann kommt Cam Chancellor angeflogen, im wahrsten Sinne des Wortes, und trifft den Receiver so hart, dass der 5 Yards zurückfliegt. Alle sind geschockt. Und wortwörtlich hat man das Gefühl, Denver hat plötzlich Angst. Also verlieren jegliches Selbstvertrauen und die Seahawks pressen alles nieder. Die Line of Scrimmage, die hält überhaupt nicht. Ständig wird der Manning gesackt. Also er wirft 2 Interceptions, auch eine Interception Return Touchdown. Also es geht alles schief, was schief gehen kann. Und auch so die Experten sagen, auch so zur Halbzeit schon, man hat das Gefühl, die haben Angst. Es wird eine ganz bittere Niederlage. 8-43. Und eine der einseitigsten Super Bowls der Geschichte. Ja, das war ein ganz bitteres Erlebnis natürlich für den Peyton Manning. Gerade auch in dem fortgeschrittenen Alter, 36, 37 Jahre alt. Viele sagten, das war's wohl, ne? Das war der quasi.
Sollte man meinen, ne?
Die letzte Chance für ihn, noch den 2. Super Bowl. 2. Super Bowl ist ja auch immer sowas, so Quarterbacks, die nur einen haben. Einmal, aber 2 ist schon besonders bedeutend. Ne? Und dann gehört man schon der ganzen großen Elite. Ja, 2014, Peyton Manning gibt nicht auf. Er tritt nicht zurück. Er spielt weiter und es läuft auch richtig gut. Auch die Zahlen sind die gleichen wie zuvor. 12 Siege, 4 Niederlagen. Aber zum 9. Mal in der 1. Runde ist Schluss. Und diesmal ausgerechnet gegen die Colts und Andrew Luck.
Das ist ein bisschen schon so ein Curse, dann könnte man meinen. Neben den ganzen Triumphen natürlich.
Ja, 9-9-mal 1. Runde raus.
Also entweder gewinnt er alles oder eigentlich nichts. Also sehr extrem auch.
Ja, 2015. Er ist mittlerweile 39 Jahre alt, aber er gibt nicht auf. Er hat Schmerzen im linken Fuß, in den Knien, vom Hals und Wirbelsäule ganz zu schweigen. Und gerade durch die Fußschmerzen ist er jetzt in der Mobilität, insbesondere durch die Fußschmerzen, ist er ohnehin jetzt in der Mobilität sehr stark eingeschränkt.
Ja.
Ja, er spielt eine richtig schlechte Saison. Und zwar die schlechteste seiner Karriere. Und die Presse spricht davon, das Ende des Posterboy. Die schlechteste Saison, die je ein Superstar-Quarterback gespielt hat. Er warf doppelt so viele Interceptions wie Touchdowns, verfehlte freilaufende Spieler und manchmal eierten die Bälle einfach nur wirr durch die Luft. Also schon richtig böse.
Allerdings.
Der Manning spielt richtig schlecht und es kommt, wie es kommen muss. Er wird ausgewechselt, reiht sich Fehlpass an Fehlpass, die eigenen Fans brüllen, wechselt ihn endlich aus.
Oh, böse.
Und verspottet ihn als Nudelarm.
Was?
Ja, es sieht so aus, also jetzt bitterer Abgang, das hat man ja, wünscht sich ja kein Quarterback. Er wird ersetzt durch Brock Osweiler.
Ah ja.
Ja, der macht es auch ziemlich gut. Und der Manning gibt aber nicht auf. Also der setzt sich jetzt nicht einfach hin, sondern der verbringt Stunden im Kraftraum auf dem Trainingsplatz, macht Extraschichten mit der Practice Squad und was auch immer. Er tut alles, um wieder fit zu werden. Und im letzten Spiel der Saison kehrt er zurück und führt die Broncos noch in die Playoffs. Denn da hatte der so eine leichte Schwäche, der Osweiler, und man tauscht ihn wieder aus und setzt jetzt auf den erfahrenen Navigator, wie der Trainer das dann in der Pressekonferenz sagt. Man setzt auf die Erfahrung, vor allem aber setzt man auf die Defense. Die haben sich super verstärkt. Führung der Defense hat Von Miller. Also das ist ein ganz bekannter Defense-Spieler. Und es kommt, wie es kommen muss, im AFC Championship trifft man natürlich auf wen? Tom Brady.
Wen sonst?
Und tatsächlich, die Broncos behalten die Oberhand. 20-18, ganz knapp in einem Krimi schafft man es. Und man ist wieder im Super Bowl. Und da trifft man auf die Carolina Panthers und Cam Newton, dem MVP der Saison, den neuen Superstar. Und sagen wir mal so, die waren auch die großen Favoriten. Der Super Bowl 50, seine ganze Familie ist da im Stadion. Sein Vater, seine Mutter, sein Bruder, der andere Bruder, Kinder sind alle da. Es riecht ja schon so danach, es ist der letzte Ritt des Sheriffs. Also wird es auch vermarktet. Ne?
Coole Formulierung.
Reitet er in den Sonnenuntergang oder wird er niedergemacht?
Ein Traum für die Presse.
Ja, ein Traum. Sagen wir mal so, es ist kein überragendes Spiel von Peyton Manning, aber er macht auch keine großen Fehler. Er bringt ungefähr die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte der Pässe an, macht zwar nur 140 Yards. Die Verteidigung rettet ihn quasi. 7-6 gegen die Panthers, die mit der Mega-Offense angetreten sind. Und sie gewinnen 24-10. Er hat es geschafft. Der 2. Super Bowl-Sieg mit 39. Damals war er der Älteste, der es je gewonnen hat.
Mega.
Ja, und es war auch sein 200. Karrieresieg. Seine ganze Familie, die wussten schon, das war's, das ist das letzte Spiel. Und das ist natürlich, er tritt mit dem Super Bowl, mit dem Pokal in der Hand, tritt er ab. Er verkündet zwar noch nicht, aber im Grunde wissen alle, das war's. Ne? Er reitet tatsächlich in den Sonnenuntergang.
Das finde ich, was für ein Schlusspunkt für so eine Karriere.
Ja, super, auf dem Höhepunkt abtreten, ne? Das schaffen ja nicht viele.
Sehr wenige. Philipp Lahm fällt mir gerade spontan ein.
Ja, kurz danach gibt es halt eine Pressekonferenz, die Rücktrittsrede, sehr, sehr emotional, er weint, alle anderen weinen auch. Was er sagt, trifft auch so richtig auf ihn zu. Was er vermissen wird, ist nicht der Sieg oder das Gewinnen, sondern das Training, die Busfahrten und das Videostudium. Das ist ja so sein Leben gewesen, ne? Alles darauf zu fokussieren, und das gibt er jetzt ja quasi dann auf. Es gibt dann so Interviews natürlich auch zu dem Rücktritt mit seinen Mitspielern, auch seinen früheren Mitspielern, die sagen, wie der uns genervt hat mit dem Videomaterial. Und da musst du das und jedes, ne? Immer nur über Fußball. Aber es hätte sie weitergebracht. Es wäre zwar nervig gewesen, aber naja. Er ist halt der Goldjunge, ne, der typisch amerikanische, ne, der Sheriff.
Er war sehr gehypt, hat aber auch wirklich viel gewonnen. Auch wenn er natürlich oft in der ersten Runde ausgeschieden ist, diese MVP-Serie, dann auch die Finalsiege, auch in hohem Alter, die Operation, all das zusammengenommen, es ist fast eine Hollywood-Karriere.
Ja, auf jeden Fall ist es auch so eine makellose, fast makellose Karriere, ne, auch weil er ja auch so nahbar ist und auch so normal wirkt. Und jetzt ist ja jetzt auch kein Showman gewesen. Es gibt da nur so eine Geschichte, die dann immer wieder während seiner Karriere immer wieder vorgebracht wird. In seiner College-Zeit soll er so eine Trainerin oder so eine Physiokraft, der Jamie Ann Norwright, ja, die soll er sexuell belästigt haben. Angeblich hätte er sich vor ihr entblößt. Er sagt, er wollte eigentlich nur, hat nur die Hose runtergezogen, einem anderen Mitspieler sein Hinterteil gezeigt. Oh nein. Sie sagt aber, er hätte ja das quasi sein Gesäß ins Gesicht gedrückt oder was auch immer. Auf jeden Fall, diese Geschichte wurde dann immer wieder 2002, 2011, 2016, die wird dann immer wieder rausgekramt, die hat auch immer wieder Prozesse geführt, sowohl gegen die Universität als auch gegen ihn, aber da ist nie was draus geworden. Also im Grunde gibt es nichts besonders Negatives, es gibt da nichts, es ist nichts, im Grunde Nachhinein ist nichts an ihm hängen geblieben. Vor allem ist er bekannt für seinen trockenen Humor. Der ist auch so ein Typ, der gerne so Pranks macht. Der fährt gerne mit dem Golfkart durchs Gelände oder hinter jemanden her und stellt jemanden bloß. Es gibt eine berühmte Szene aus Saturday Night Live, wo er sich selber spielt und selber auf den Arm nimmt, 2007. Also eigentlich ein cooler Typ, ne? Also im Grunde ist er the All-American Boy geblieben.
Freut mich, weil oft hast du ja so, dass dann irgendwie doch noch irgendwas gefunden wird, was an dem Ganzen kratzt, aber hier ja dann doch letztlich nicht.
Was ich auch ganz toll fand in der Vorbereitung, er selber hat so eine Serie, die war jetzt bei ISBN und er hat die jetzt selber unter seinem eigenen Label, oder er hat eine eigene Produktionsfirma, die heißt Omaha. Omaha ist der Begriff, den er immer bei jedem Spielzug, irgendwo kommt immer Omaha vor. Also da, das ist so sein Ruf, der mit ihm verbunden ist. Und da gibt es eine ganz tolle Reihe, wo er über 100 Jahre NFL spricht. Da spricht er mit noch lebenden Legenden, wie sich der Football entwickelt. Also das kann man jedem nur ans Herz legen. Das kann man bei YouTube frei gucken.
Ja.
Ist echt eine coole Sache. Und da kriegt man auch einen guten Einblick über die NFL-Geschichte. Ja, das war meine Geschichte über Peyton Manning. Die Mannings.
Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich wusste natürlich wirklich fast nichts über, also viele Fakten waren mir schon wieder vergessen oder habe ich noch nie gehört. Also lieben Dank, es war sehr informativ und auch einfach auch spannend.
Und natürlich diese Rivalität mit Tom Brady, die ist halt auch ganz besonders. Die wird noch besonderer, wenn wir über Eli Manning sprechen. Denn der ist auch derjenige, der Tom Brady zwei Niederlagen zugefügt hat im Super Bowl. Also die Mannings haben an sich eine sehr gute Quote gegen Tom Brady.
Mit den Giants, da war ja lange sehr an den Giants interessiert, da erinnere ich mich noch ganz gut. Also da freue ich mich schon sehr drauf.
Das war unsere heutige Folge. Wir würden uns sehr über euer Feedback zu unseren Folgen freuen.
Sollte also jemand Anmerkungen, Ideen oder auch Fragen haben, könnt ihr diese gerne per Mail an feedback@sportarchiv.com senden oder auf unserer Website hinterlassen oder über Instagram oder Facebook. Gerne könnt ihr auch Themenvorschläge machen.
Natürlich würden wir uns auch über positive Bewertungen bei den bekannten Review-Möglichkeiten wie Apple Podcast freuen. Sollte uns jemand unterstützen wollen, kann er dies gerne durch Überweisung auf das auf unserer Webseite angegebene Konto tun. Also, vielen Dank fürs Zuhören.